Unser Predigtext steht im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 37 bis 39. Jesus war auf dem Fest in Jerusalem, das Fest, das ist das Laubhüttenfest, das größte Fest Israels. Am Schluss der Ernte. Aber am letzten Tag des Festes, welcher der herrlichste war, trat Jesus auf, rief und sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte Jesus aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Herr, wir danken dir, dass du uns jetzt deinen Geist geben willst. Amen. Heute Nachmittag wird in Monaco ein großes Autorennen stattfinden. Es hat in der Fachwelt noch eine große Diskussion darüber gegeben, ob es sinnvoll ist, dass dieses Autorennen stattfindet, nachdem in Barcelona auch auf einem Straßenkurs ein so schrecklicher Unfall vor kurzem geschehen ist. Und da las ich noch gestern in der Zeitung, dass einer der Rennfahrer sagte, diese Strecke dort in Monte Carlo, die bettelt geradezu um Unfälle. Die fordert direkt Unfälle heraus. Warum wird das Rennen dann trotzdem gefahren? Ja, da lächeln natürlich die Rennfahrer und sagen, das ist der Reiz. Das ist der Reiz. Wir schätzen das Risiko. Wir lieben das. Das macht's erst interessant. Das gibt das Prickelnde, schwierige Kurse zu fahren. Nicht nur die Autorennfahrer machen das so. Denken Sie jetzt mal an die Astronauten, welches Risiko die einkalkulieren müssen, wenn die sich von ihrer Frau verabschieden, was das bedeutet, ob sie wieder zurückkommen, ob sie zeitlebens krank sind oder wie das ausgehen mag, dieses Abenteuer. Wir kennen das in vielen Bereichen der Technik. Die zuerst ein Flugzeug einfliegen müssen, das neu konstruiert wurde, die Testpiloten, und wo und wie auch immer in unserer Welt Leute das Risiko lieben. Wir haben 5 Sonntage über den Zweifel gesprochen. Wir haben davon gesprochen, dass wir alle sagen, ich kann mich nicht über meine Zweifel hinwegsetzen. Ich kann das nicht riskieren. Es ist doch gar nicht wahr, in unserer Welt riskieren wir sehr viel. Und Menschen sind sehr risikofreudig. Nur beim Glauben sind wir sehr ängstlich. Überängstlich. Als ob es sich da um ein Risiko handeln würde. Wenn Sie heute Nachmittag zu einer kleinen Spazierfahrt sich in Ihren Ford oder VW oder was Sie nun haben hineinsetzen, das Risiko ist größer. Größer als Jesus und seinem Wort zu vertrauen und ihm zu glauben. Das kann es in jedem Auto einmal geben, dass es eine Panne gibt. Bei Jesus gibt es das nicht. Dafür hat er sein Wort gegeben. Und nun verstehen Sie, warum die Zweifel in unserem Leben so gefährlich sind. Wenn wir hier sagen, ich kann nicht, ich kann nicht. Es ist nicht aus der Luft gegriffen, was ich sagte. Ich habe ein Wort von Karl Friedrich von Weizsäcker gefunden, dem Philosophen und Physiker, der einmal im Jahr 1961 sagte von den Christen, die Christen bewahren die einzige Wahrheit, die tiefer reicht als die Wahrheit der Wissenschaft, auf der das Atomzeitalter beruht. Sie bewahren ein Wissen vom Menschen, das tiefer reicht als die ganze Rationalität der Neuzeit. Im Glauben geht es um ein Wissen, im Glauben geht es um eine Wahrheit, im Glauben geht es um eine Gewissheit, die noch viel größer ist als all die anderen Sicherheiten dieser Welt. Und die brauchen wir. Es kann gar nicht darum gehen, dass wir unseren Glauben an die Zeitströmungen anpassen, sondern es kann darum gehen, dass heute von unserem Glauben noch einmal neue Strömungen ausgehen, die unsere unsichere und schwierige Zeit noch einmal prägen und in unserer Zeit noch einmal uns eine Linie geben, nach der wir uns richten können. Ich möchte das, was ich zu sagen habe, über dieses Wort Jesu wieder gliedern, damit wir es besser behalten können. Ich möchte es unter drei Themen zusammenfassen. Zuerst einmal, unsere Fragen müssen abgehandelt werden. Unsere Fragen müssen abgehandelt werden. Es geht nicht darum, dass einer jetzt sagt, meine Zweifel werden nicht ernst genommen. Ich weiß, dass das ein paar nachher wieder sagen werden nach der Predigt. Und deshalb ist mein erster Punkt so klar. Fragen, Zweifel, die müssen heraus, die müssen ausgesprochen werden. Und die haben ein Recht, auf dem Tisch zu liegen, weil wir alle vom Zweifel geplagte Leute sind. Weil wir alle unsere Fragen haben. Denn es geht in dieser Welt einmal darum, was ist denn eigentlich wahr? Was ist denn eigentlich gültig? Stimmt denn das? Es gibt keine Konfirmandenstunde, die wir nicht so anfangen, dass wir sagen, das ist euer Recht, nachzufragen. Es gibt ja so viele Stimmen, die auf euch junge Menschen hineinreden und sagen, glaub das, nehmt das an, überzeugt euch von dem. Ja, wo soll man denn sich noch orientieren können? Was ist denn wahr? Wer hat denn Recht? Unsere ganze Welt ist ja voll von verschiedenen Meinungen. Da gibt es verschiedene Ideologien, da gibt es verschiedene Wirtschaftssysteme, da gibt es verschiedene politische Ansichten, die alle miteinander unvereinbar sind. Es geht ja nicht, wie ein paar sagen, dass man einfach von jedem Stück etwas herausnehmen soll. Es geht ja nicht, dass man hier und dort und dort und dort ein Stück wegnimmt und sagt, irgendwo muss die Wahrheit mittendrin liegen. Ich muss doch wissen, was ist wahr? Und deshalb geht es auch nicht an, dass man nur im Glauben zweifelt. Man muss alles bezweifeln. Man muss überall nachfragen. Man muss alles in Zweifel ziehen. Das Geld und die Wirtschaftsordnung und die politischen Verhältnisse und was auch noch immer auf mich eintrifft in der Welt. Und ich bin froh, dass Jesus in dieser ganzen Grundsätzlichkeit die Zweifel aufgenommen hat. Dafür ist Jesus, dass man radikal nachfragt, dass man alles prüft, alles wägt und alles kritisch untersucht. Nein, das ist nicht wahr, dass Sie Ihre Zweifel verdrängen müssen, sondern Sie müssen heraus, wir müssen wissen, was ist wahr, was ist gültig. Das muss ja ein erschütternder Augenblick für die vielen Besucher, die vielen Zehntausende gewesen sein bei dem Laubhüttenfest, als Jesus mit dieser kritischen Frage herausrückte. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, was dort am letzten Tage, der am herrlichsten war, sich auf dem Laubhüttenfest zugetragen hat. Am Abend vorher waren die musizierenden Leviten auf der Treppe des Vorhofs, dort wo es zum Frauenvorhof runtergeht, gesessen und haben musiziert und oben haben im Fackelschein die Leute in Ekstase, in frommer Ekstase getanzt, Fackeln schwingend. Und dann, als endlich Morgen war, sind die Priester in einer Prozession zum Osttor des Tempels gezogen und haben gerufen, unsere Väter beteten die Sonne an, wir aber beteten den Herrn an. Und dann sangen sie den Psalm 118 und dann in einer großen Prozession mit festlichen Gewändern, geschmückt und mit Trompetenstößen, zog die ganze Schar der Gläubigen hinunter zur Siloa-Quelle. Und einer der Priester füllte eine goldene Kanne mit Wasser und dann trugen sie sie wieder Psalmen singend hoch und dann wurde dieses Wasser oben in zwei Schalen an der Westseite des Brandopferaltars gegossen. Und dann floss dieses Wasser in der aufgehenden Hitze dieses siebten Festtages, nachdem 7 Tage ununterbrochen gefeiert und gefestet wurde, wurde dieses Wasser vergossen. Und dann jauchzte noch einmal das Volk auf und schwang seine Palmzweige und dann war Stille. Und in diese Stille ruft Jesus hinein, wenn jemand noch Durst hat, der komme zu mir und trinke. Es geht doch nicht darum, dass man sich im Leben berauscht, dass man Gefühle der Befriedigung hat. Jesus stellt diese grundsätzliche Frage, hast du in deinem Leben Glück, Befriedigung, Genuss, Freude gefunden? Hast du es oder hast du es nicht? diese grundsätzliche Zweifelsfrage nicht bloß hier und da im Glauben mal ein Fragezeichen, ein Wunder hinmachen, sondern fragt doch kritisch nach, was gilt denn eigentlich? Worauf verlasst ihr euch? Worauf könnt ihr euch stützen? Was ist denn wahr? Vielleicht denkt einer, man dürfe im Glauben gar nicht so direkt und so handfest fragen nach Befriedigung, nach Glück, nach Genießen, nach Freude. Wir wollen das nicht nur diesen Blättern überlassen, die an den Kiosken unserer Illustrierten von Lust reden und von Befriedigung. Jesus hat das angeboten und hat gesagt, dass er gekommen ist, Leben und volle Befriedigung zu schenken. Dass er ein Leben erfüllt machen will, dass er mehr geben will als alles andere in der Welt. Und er bietet an und sagt allen Menschen, frag doch mal kritisch nach, prüf doch mal, wo werdet ihr satt, was befriedigt euch, was macht euch glücklich, wo werdet ihr satt? Bitte, nehmt doch dort. Ich biete an, volle Befriedigung zu geben, volle Erfüllung, satt werden. Es ist ja eine Sache der Reklame heute, dass angeboten wird, der Genuss ohne Reue und Rauchestaune, gute Laune oder was sie alles in der Werbung an großen Sprüchen haben. Jesus sagt, bitte nimm doch. Und wie fühlst du dich? Wenn du all die Sprüche heute siehst, ich wollte jetzt nur Spots vom Werbefernsehen mal vor uns vorüberziehen lassen, wo noch einmal kommt der Genuss für festliche Stunden. Jesus sagt, nimm's doch. Macht dich Alkohol satt? Befriedigt er? Macht er dich glücklich? Sie können einsetzen, was Sie an Befriedigung haben. Ich habe ein erfülltes Leben, ich habe viel Arbeit, ich bin bis weit in den Feierabend beschäftigt, sagt einer. Macht's dich satt? Befriedigt's dich? Macht's dich glücklich? Und was ist dann, wenn du alt wirst, wenn die Pensionierung kommt, wenn du stirbst? Was hast du? Bist du befriedigt? Hast du was? Die Frage muss kritisch gestellt werden. Es muss gezweifelt werden. Es muss gefragt werden. Worauf kann man sich denn noch verlassen? Worauf kann man denn noch sich gründen? Kommen wir zum Zweiten. Nur Gewisses hilft. Nur Gewisses hilft. Es gibt viele Menschen, die gerade ihre Zweifel im Glauben darauf gründen, dass sie sagen, nun, der Glaube, der ist doch gar nicht fassbar für mich. Der Glaube, das ist irgendwo ein Herumspindisieren in der Luft. Sie wissen doch, dass Karl Marx sich nie ernsthaft beschäftigt hat, nie ernsthaft, die Wahrheit des Glaubens zu testen. Und er redet vom Opium, weil er es nie richtig prüfen wollte. Und C.G. Jung und Freud und wie sie alle hießen, die Religion verketzert haben und den Glauben verketzert haben, sie haben vielleicht den Glauben gekannt aus der Erscheinung mancher Kranke, die zu ihnen ins Sprechzimmer kamen, aber haben sie den Glauben wirklich gekannt? So wie Jesus ihn verspricht. Und das sind all die Sprüche, die durch unsere Köpfe gehen. Aldous Huxley, der englische Schriftsteller, hat den Mut zu einer großen Ehrlichkeit, als er sagt, ich hatte in meinem Leben Motive dafür, die Welt ohne Sinn zu wollen. So folgerte ich, dass sie keinen Sinn hatte. Und es fiel mir nicht schwer, befriedigende Antworten für diese Annahme zu finden. Ich wollte ja eigentlich gar keinen Sinn haben in meinem Leben. Ich wollte ja eigentlich gar nichts Gewisses finden. Es gefiel mir ja ganz im Leben, einfach zu sagen, es gibt keine Antwort. Und es war mir doch die Freude, alles in Zweifel zu ziehen und alles zu relativieren. Zu allem zu sagen, man weiß eben nichts Genaues. Und das war mein Lebensstil. Jesus hat eine ganz klare Antwort gegeben. Und wer ehrlich sucht im Zweifel und der nicht im Zweifel bleiben will, das kann natürlich sein, sie wollen im Zweifel bleiben. Wenn sie wollen, heraus wollen aus dem Zweifel und Gewisses wollen, dann müssen sie dies probieren, was Jesus empfiehlt. Indem er sagt, an ihn zu glauben, wie die Schrift sagt. Wenn man Durst hat. Das ist ein anderer Zweifel als der Zweifel, an dem man sich gefällt, wo man alles in Frage ziehen kann, wo man sich verkrümmt zu einem großen Fragezeichen. Sondern wo man Durst hat, wo man sagt, ich möchte schließlich leben, ich brauche etwas Gewisses, ich muss wissen, worauf ich mich gründen kann. Und dann sagt Jesus, da bitte, dann nimm. Wo? Von mir? Was denn? Ströme lebendigen Wassers, Ströme Quellwasser. Was ist denn dieses Quellwasser? Sein Heiliger Geist. So wie schon David gebetet hat, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Die Zweifel können nur gelöst werden, nachdem wir uns jetzt 5 Sonntage damit beschäftigt haben. Dem Jesus sagt, in deinem Leben muss Gottes Geist Neues wirken. Und ich weiß, wie ich mich selber gewehrt habe und heute noch oft wehre, dass, wenn mein Glaubensleben so von Fragen durchzogen ist, dass ich diese Operation an mir vollziehen lasse. Ich sage immer, nein, nein, die Bibel ist doch so eine wackelige Sache. Oder die christliche Theologie ist so kompliziert. Oder die Christen sind so fraglich. Oder die Kirche. Dann sagt Jesus, nein, nein, in dir liegt das große Rätsel. In dir. Du musst Gottes Geist haben. Und ohne Gottes Geist kannst du auch im Glauben nicht gewiss werden. Und der Geist Gottes kann nur in mich kommen, wenn ich selber darum bitte. Ich kann nicht darum beten, Herr, nimm mir die Zweifel weg. Wenn ich nicht bitte, Herr, gib mir deinen Heiligen Geist und nimm meinen Geist, mein Denken, mein Planen, mein eigenes Wollen weg und werde du mein Herr. Und in dem Augenblick, wo Menschen so zu Jesus kommen im Vertrauen, gibt er ihnen seinen Geist. Und da, wo sein Geist kommt, da verstehen wir plötzlich, was er uns sagt. Und wir können ihm vertrauen und wir können ihm glauben. Und nicht allein das, sondern mein ganzes Leben, das, was ich bin, mein Leib, mein Planen, meine Aufgaben in dieser Welt werden plötzlich von ihm her erleuchtet und beleuchtet. Es wird plötzlich hell. Er erklärt mir es. Der Geist Gottes wirkt von innen her und gibt mir einen ganz neuen Sinn. Es gibt Gewissheit, weil er seinen Heiligen Geist in Menschen gibt. Es gibt keine andere Klärung von Fragen. Und ich weiß, dass sich jetzt man ärgern kann, dass man sagt, das wollte ich nicht hören. Wollten Sie Ihre Zweifel weggenommen haben oder wollten Sie das nicht hören? Er bietet es an und sagt, ich mache gewiss. Wer Durst hat, komme her, probiere es aus. Ich sagte Ihnen am Anfang, jede Fahrt in Ihrem Auto ist risikoreicher als dieser Versuch, mit Ihrem ausgebrannten Leben es zu riskieren und zu sagen, Herr, ich will heute nicht den Gottesdienst haben, mich interessiert heute nicht der Rand, mich interessiert nicht der Mensch, mich interessiert nicht der Prediger, sondern Herr, mich interessierst heute nur du hier in diesem Gottesdienst, Jesus Christus, ich will von dir deinen guten Geist haben. In mir ist der Geist der Unreinheit, in mir ist ein Streitgeist, ich bin zerrissen, ich bin fragend, ich bin zweifelnd, gib du mir deinen Geist. So wie wir letzten Sonntag sagten, wie Kinder um Brot schreien, ich komme nicht durch mit meinem Leben, ich brauche Gewisses, Herr, komm du zu mir. Und Jesus sagt, ich gebe Quellwasser. Ich mache dein Leben neu, ich gebe Befriedigung, ich gebe dir Sinn für deinen Werktag, für deine Familie, für deine Aufgaben, für deine Gedanken, für dein ganzes Leben, für alles, was du als Aufgabe in dieser Welt hast. Ich habe noch einen letzten Teil angeschlossen, warum nehmt ihr nicht? Das war ja das Thema, das ich angegeben hatte über dieser Predigt, warum nehmt ihr nicht? Wir hatten 3 Teile. Unsere Fragen müssen durchgestanden werden. Das zweite, nur Gewisses hilft. Nur die letzte Frage, warum nehmt ihr nicht? Warum nehmt ihr eigentlich nicht? Wir haben wenig Durst hier in unseren Breitengraden, in denen wir leben. Wir leben nicht in Wüstengebieten. Bei uns regnet es mehr, als dass es glutheiße Sommer gibt. Aber wir wissen, was Durst sein kann. Und wir wissen, was dieses Bild in Israel immer wieder bedeutet, wo es in der Bibel vorkommt. Wo einer durch die Wüste irrt und die Zunge ist geschwollen und der Mund ist trocken. Da kann er nicht mehr singen, da kann er nicht mehr reden, da kreisen die Gedanken immer nur noch um das eine, ich brauche Wasser, ich brauche Wasser. Wissen das bei einem kranken Menschen, der vorher nur voll war von Gedanken, was er alles in dieser Welt leisten will und dann urplötzlich bricht's herein und dann liegt er im Bett und wartet Woche um Woche auf die Genesung, wie so ein
verdurstend oder er sagt, ich brauche das doch.
Kann man dann tiefer fragen und sagen, warum eigentlich? Was steckt denn hinter meinem Suchen, hinter meinem Durst? Da ist ein Mensch, der ist sehr schwer geführt worden. Die Ehe ist zerbrochen und enttäuscht von Menschen. Und dann sucht er und überall, wo er hin fasst, trifft er nur auf dürres Land. Er kriegt keine Befriedigung für seine Sehnsucht nach Leben. Er hat doch ein Recht darauf. Und Jesus sagt, ich habe für dich die Antwort. Nicht indem Menschen geändert werden, nicht indem Wirtschaftsverhältnisse geändert werden, in Politik, vielleicht werden die auch verändert. Ich habe heute für dich die Sache, dass ich dir meinen Heiligen Geist geben will. Dir. Warum nimmst du nicht? Ich will dich umändern. Will den bösen Geist aus deinem Herzen weggeben, will einen neuen Geist in dich geben, will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Es werden viele Dinge auf einmal erledigt. Drei Fliegen werden mit einem Schlag getroffen. Zweifel sind weg. Der neue Mensch ist da. Und was am wichtigsten ist, wir werden auf einmal Menschen, durch die in diese Welt etwas Neues kommt. Ströme des lebendigen Wassers werden plötzlich nicht nur von Jesus ausgehen, sondern von uns. Ich, der ich für so viele Menschen eine Last bin und an dem sich so viele Menschen reiben und wo viele Menschen sagen, ich kenne doch die Eigenart und das Verletzende und dieses Unbeherrschte und was all an mir sichtbar wird. Und dann sagt Jesus, und wenn da mein Heiliger Geist in dich kommt, geht von deinem Leben etwas aus, dass Menschen dem lebendigen Herrn Jesus Christus begegnen, in einer Welt, wo man dürstet und hungert. Ich war am 1. Mai bei einem Jugendtreffen in Brackenheim. Und da hat mich beeindruckt, wie bei einer Versammlung vor diesen jungen Menschen ein Landbauingenieur stand und diesen jungen Leuten sagte, ich habe eine Angst, dass ihr dauernd in eurem Glaubensleben davon ausgeht, große Worte über den Glauben zu machen. Und ihr merkt gar nicht, dass euch Jesus schon längst an eine ganz kleine alltägliche Stelle hinstellt. Und eure Aufgabe ist es jetzt nur, an dieser Stelle eures Lebens Jesus wirken zu lassen. Und dann hat er, dieser Landbauingenieur, der in der Welt hätte auch sein Leben machen können, gezeigt, was sein Platz ist und wo er den Geist Gottes wirken lassen will. Hinter ihm standen 30 Menschen, alle krank. Sie haben miteinander gesungen, es war ein Chor, wie ich es noch nie erlebt hatte. Sie sangen nicht bloß vierstimmig, sondern vielleicht 30-stimmig, weil jeder falsch sang. Kranke Menschen von den Gustav-Wernerschen Anstalten. Der eine hatte die Trommel und der andere das Tambourin und dann standen sie da und sangen mit verklärten Augen dieses Lied, das sie dort miteinander anstimmen wollten. Ich habe gedacht, wie ist Freude im Himmel über einen, der nicht von der Veränderung der Welt bloß redet. Und der große Worte macht, was alles in der Welt neu werden muss. Es muss neu werden. Aber doch nur durch den Geist Gottes, durch Menschen, die selber verwandelt sind. Wo ist denn ihr Platz? Wo lassen Sie diesen Geist Gottes wirken? Vielleicht sagen Sie jetzt zum Schluss, ich bin unsicher. Bei mir geht gar nichts von meinem Leben aus. Ich spüre gar nichts in der kommenden Woche. Nicht, ob Sie es spüren, ob es die anderen spüren. Sie brauchen es gar nicht spüren. Nehmen Sie doch heute seinen Geist. Nehmen Sie nichts anderes von diesem Gottesdienst weg. Nehmen Sie nicht Kultus mit, wie damals die im Tempel. Nehmen Sie nicht Festesrausch, Begeisterung, Religion mit. Nehmen Sie Gottes Heiligen Geist mit. Nicht weniger, nichts anderes. Rufen Sie doch nach ihm und lassen Sie sich von ihm füllen. Wer an mich glaubt, Jesus gibt sein Wort dafür und sagt, es ist kein Risiko. Von Ihrem Leibe, von Ihrem Wirken, von ihrem Tun werden Taten ausgehen, die nicht sie tun, sondern die Gottes Geist durch sie wirkt. Ströme des lebendigen Wassers. Amen.